Ihr dürft Matthäus Kapitel 5 aufschlagen. Wer von euch schaut gerne Actionfilme? Gibt es irgendjemanden? Ja. So Rambo oder Highlander oder Taken, München. Gab es einen Film, der hieß Das Gesetz der Rache? Und viele von diesen Rache-Thrillern, die folgen der Dramaturgie. Da gibt es einen Helden, ihm oder irgendeiner ihm nahestehenden Person wird irgendein Unrecht angetan und dann begibt sich der auf einen Rachefeldzug und ist erst zufrieden, bis der letzte Böse, der an dem Unrecht beteiligt war, tot ist. Und ich würde sagen, größtenteils können wir uns identifizieren mit diesen Helden, die dann grausam das Gesetz in ihre eigene Hände nehmen und einen nach dem anderen dahin metzeln und die Bösewichte zu Tode foltern. Und vielleicht freuen wir uns sogar ein Stück weit an dieser Blutspur, die sich da durch das Geschehen zieht und stecken dann zufrieden den letzten Chip in den Mund, während der letzte Gangster sein Leben aushaucht und sagen, boah, das war ein guter Film. Warum ist das so? Ich glaube, weil es ein Stück weit unser Herz widerspiegelt, weil es unseren Gerechtigkeitssinn befriedigt, aber mehr als unseren Gerechtigkeitssinn so auch unsere Rachegelüste. Wir wollen es denen, die uns oder jemand, der uns nahe steht, gedemütigt haben oder Unrecht behandelt haben, heimzahlen, oder? Ist es nicht so, wenn wir ehrlich sind? Das kann man schon bei meinen Kindern beobachten. Dieses Hin und Her, der eine ärgert sich über irgendwas am anderen und stupst ihn an. Der zweite stoßt zurück, dann haut der erste zurück, dann haut der zweite ein bisschen fester und dann dauert nicht lange, hast du eine handfeste Schlägerei. Oder der eine zerbricht den Bleistift vom anderen, dann zerbricht der andere zwei Bleistifte vom ersten. Also wir vergelten nicht nur Gleiches mit Gleichem, sondern wir geben noch einen Bonus dazu, wir legen noch eins obendrauf. Und wenn wir älter werden, dann ändern sich vielleicht die Anlässe, dann sagen wir, hey, wenn du mein Mädchen anrührst, dann bringe ich dich um. Oder wenn du mir in mein Geschäft reinpfuschst, dann mache ich dich finanziell total fertig. Wenn du mir einen Zahn aushaust, dann haue ich dir mindestens zwei Zähne aus. Und du wirst im islamischen Scharia-Gesetz, wenn du etwas gestohlen hast, dann hauen sie dir die Hand ab, machen dich zum Krüppel fürs Leben. Unverhältnismäßig. Aber so ist unser Verlangen nach Vergeltung, nach Rache. Es ist meistens unverhältnismäßig und das ist böse, das ist falsch, das ist ungerecht. Aber weil dem so ist, weil wir gefallene Menschen sind und die Kulturen zur Zeit des Alten Testaments selbst in ihrer Rechtsprechung unverhältnismäßig gerichtet haben, zum Beispiel in dem berühmten Kodex Hammurabi, da stand das Todesurteil für kleinste Vergehen wie Diebstahl zum Beispiel. Aber weil dem so ist, hat Gott zu den Richtern Israels zum ersten Mal in 2. Mose 21 über folgendes Prinzip gesprochen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme. Was sagt Gott da? Viele verstehen das falsch. Auch von Bibelkritikern wird uns das manchmal an den Kopf geworfen, dass sie sagen, hey, das ist barbarisch, das ist so wie dieses Scharia-Gesetz im Islam. Aber was sagt Gott da? Und was heißt das für uns heute? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ist das eine Regel für uns? Jesus wird uns darüber lehren heute. Ist ein spannendes Thema. Wir befinden uns in der Bergpredigt. Jesus hat gesagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die Gerechtigkeit der Pharisäer und der Schriftgelehrten, der heiligen Männer damals, dann werdet ihr keinesfalls in das Reich Gottes kommen. Und er zeigt uns das Gerechtigkeit wirklich Herzensgerechtigkeit ist, nicht nur äußerliche, kultische Gerechtigkeit, schöne Fassade. Und er gibt uns hier in unserem Abschnitt 6 Beispiele aus dem praktischen Leben. In Matthäus 23 hat er zu den Pharisäern gesagt, für die es wichtiger war, die Gewürze zu verzehnten, jedes kleine Samenkorn abzuzählen, hat er zu ihnen gesagt, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube oder Treue, das ist wichtiger als diese gesetzlichen Dinge. Und über Gerechtigkeit und Treue haben wir uns die letzten Wochen unterhalten. Heute wollen wir uns über Beispiele für Barmherzigkeit unterhalten. Und alle drei Dinge sind ein Ausdruck von der Liebe. Jesus hatte gesagt, das Gesetz wird darin erfüllt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Also Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, Gott zuerst und dann aus seiner Kraft unsere Mitmenschen zu lieben. Und so zitiert Jesus jetzt in Matthäus 5 im Vers 38 aus 2. Mose Kapitel 21. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und zwar die Schriftgelehrten haben das als Aufforderung zu persönlicher Vergeltung gelehrt. Also wenn jemand dir einen Zahn aushaut, dann hau ihm auch einen Zahn aus. Und das kommt unserem Rachebedürfnis entgegen. Aber Jesus wird uns sagen, das ist die falsche Anwendung von diesen Versen aus dem alttestamentlichen Gesetz. Jesus wird wieder sagen, ich aber sage euch, im Vers 39, und er wird uns sagen, wie Gott es wirklich gemeint hat, was Gottes Herz für uns als seine Nachfolger ist. Aber bevor wir hier die Worte Jesu ansehen, möchte ich gerne über den Kontext der ursprünglichen Stelle nachdenken im 2. Mose Kapitel 21. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne aufschlagen. Ihr wisst, wir müssen einen biblischen Text immer im Kontext betrachten. Also uns zum Beispiel erstmal die Frage stellen, an wen wurde denn hier geschrieben oder diese Aussage gemacht? Und dann nachschauen, was steht denn davor und was steht danach, worum geht es im Kontext, was ist die Aussageabsicht. Und wenn wir diese Verse ansehen im Kontext, ihr könnt gerne 2. Mose 21 aufschlagen, dann fällt uns erstens auf, dass vor 2. Mose 21 2. Mose 20 ist. Wow, Überraschung, was für eine tiefe Offenbarung. Aber was steht da in 2. Mose Kapitel 20? Was ist in 2. Mose 20? Die 10 Gebote, genau. Das moralische Gesetz Gottes. Und dann, wenn wir zu Kapitel 21 kommen, lesen wir im ersten Vers, und dies sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst. Aha, Rechtsbestimmungen, also es geht um Recht, das Zivilrecht, das Strafrecht der Nation Israel. Wir sind nicht mehr bei den 10 Geboten, moralische Pflicht, sondern es geht jetzt um Rechtsvorschriften. Also es sind hier Anweisungen an die Richter, die die Judikative betreffen, wie sie gerecht richten können. Gesetzestexte. Es ist mal wichtig im Kontext zu sehen, es geht hier nicht um eine Aufforderung zu persönlicher Rache an individuelle Israeliten, es geht um Gerechtigkeit im Kontext der Rechtsprechung in Israel. Und ihr wisst, biblisch gesehen ist die Aufgabe der Regierung und von Richtern für Gerechtigkeit zu sorgen. Wir sind keine Anarchisten als Christen. Wir glauben, dass Gott die Regierung eingesetzt hat. Römer 13 sagt uns, sie ist Gottes Dienerin, und zwar um die Guten zu belohnen und die Bösen zu bestrafen. Regierung, Gerichtsbarkeit soll diese Seite von Gottes Charakter manifestieren, Gerechtigkeit. Drittens, wenn wir die Verse um unseren heutigen Vers lesen, dann geht es konkret um Schadenersatzrecht. Im Vers 23 heißt es direkt davor, falls aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wenn wir dann weiterlesen, dann werden konkrete Fallbeispiele aufgeführt in 2. Mose 21. Und da sehen wir, dass nicht verlangt wird, wortwörtlich unbedingt Auge um Auge und Zahn für Zahn zu geben. Da lesen wir zum Beispiel, wenn ein Herr seinem Sklaven einen Zahn ausschlägt, dann darf der als Wiedergutmachung frei gehen, dann wird er freigelassen. Also nicht unbedingt wortwörtlich Zahn um Zahn, Auge um Auge. Wenn dir dein Nachbar einen Zahn aushaut, dann darfst du oder der Scharfrichter dem einen Zahn ziehen. Oder wie es vor einigen Jahren war, wie ein Scharia-Gericht im Iran entschieden hat, eine Frau, deren Gesicht verätzt wurde, die durfte diesem Täter das Auge verätzen, dass auch er blind wird. Das sehen wir nicht unbedingt so im Alten Testament. Oder wir sehen hier im Kontext auch, wenn jemand verletzt wird, dann musste der, der ihn verletzt hat, für die Heilung aufkommen. Im heutigen Sinn, der musste die Krankenhauskosten übernehmen. Sühnegeld, also finanziellen Schadenersatz leisten für Körperverletzung, Totschlag. Also es scheint, dass Auge für Auge, Zahn um Zahn eher sprichwörtlich zu verstehen ist, als allgemeines Prinzip zu verstehen ist, als eine absolute wortwörtliche Handelsanweisung. Und da steht auch nach dem Ermessen von Schiedsrichtern. Also das Ganze in einem Kontext von einem geordneten Gerichtsprozess. Es spricht hier nicht über kleine Rambos, die das Gesetz in ihre eigene Hand nehmen wollen und sich persönlich rächen wollen. Spricht hier zu Richtern. Die Strafe, die Sühnung, die der Richter verhängen soll, die soll verhältnismäßig sein, dem Vergehen entsprechen. Nicht zu milde sein. Im Extremfall gibt es gar keine Konsequenz, wie bei uns für Abtreibungsmord. Soll aber auch nicht zu hart sein. Also, dass ihm die Hand abgehackt wird, weil er das iPod hat mitgehen lassen von seinen Nachbarn. Sondern es soll gerecht sein. Der Verbrecher soll das bekommen, was ihm gebührt. Die Strafe soll dem Verbrechen, der Schwere des Verbrechens angemessen sein. Das ist, was diese Verse aussagen. Es meint also das genaue Gegenteil von dem, was viele Leute da reinlesen. Es ist nicht eine Aufforderung zu Grausamkeit, sondern es geht genau darum, Grausamkeit und Rache, um diese Unverhältnismäßigkeit, die oft da ist, einzudämmen. Nicht zwei Augen für ein Auge, nein, ein Auge für ein Auge und das nicht unbedingt wortwörtlich, aber die Strafe, der Schadenersatz soll dem Schaden entsprechend sein. Das Problem ist, dass die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu, es genauso wie viele heute, dieses allgemeine Gerechtigkeitsprinzip für die staatliche Gerichtsbarkeit zu einer persönlichen Racheverpflichtung für den einzelnen Menschen umgedeutet haben. Und das hat Gott nie gelehrt in diesem Text, im Kontext. Nee, Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott hat uns nicht erlaubt, das Gesetz in unsere eigenen Hände zu nehmen. Wenn dir jemand Unrecht angetan hat, wenn jemand ein Verbrechen gegen dich geübt hat, dann geh zur Polizei, verklag ihn vor Gericht. Unter zwei Christen, 1. Korinther 6, wir sollen nicht vor Gericht ziehen voreinander. Da sagt der Paulus, lasst euch lieber übervorteilen, als vor Ungläubigen zu streiten. Für uns gilt Matthäus 18. Wenn ein Bruder gegen dich sündigt, dann geh hin und red mit ihm unter vier Augen drüber. Und wenn er nicht hört, dann geh den Weg weiter bis zur Gemeindezucht. Dann bring es vor die Gemeinde, vor die Gemeindeleitung. Lass einen Rat von hoffentlich gottesfürchtigen und weisen und geistgeleiteten Brüdern entscheiden und nehmt diesen Rat an, beugt euch diesem Rat. Wir sind Bürger von Gottes geistlichem Reich, wir sind Botschafter Christi in dieser Welt. Unser Zeugnis für Jesus ist wichtiger als Rechthaberei oder das Zeug, worüber wir uns meistens streiten. Also seht, Gott ist absolut gerecht. Und die Regierung, die Judikative, ist seine Dienerin in diesem Bereich. Aber Gott ist nicht nur gerecht. Gott ist viel mehr als gerecht. Er ist zum Beispiel auch barmherzig. Und er ist sogar aufopfernd liebevoll. Dazu ist die Judikative nicht berufen, das zu reflektieren, aber es ist unsere Berufung als Gemeinde Jesu, auch diese Eigenschaften Gottes auszudrücken in unseren Beziehungen. Und das ist der Punkt Jesu hier. Unser persönliches Leben soll nicht nur von Gesetz oder Gesetzlichkeit geprägt sein. Und in Gesetzlichkeit waren die Pharisäer natürlich die Weltmeister. Sondern unser Leben soll vor allem auch geprägt sein von Barmherzigkeit. Und da haben die Pharisäer total versagt. Und ich würde sagen, Barmherzigkeit ist das Schwierigere, oder? Ist die höhere Berufung. Das kostet uns viel mehr. Es bedeutet mehr Selbstverleugnung, mehr Demut, als mein Recht einzufordern. Und Barmherzigkeit ist übernatürlich. Das schaffen wir alleine gar nicht. Dazu brauchen wir Jesu Hilfe. Du kannst dich ja mal ganz persönlich fragen, wie leicht dir diese folgenden Dinge fallen würden, von denen wir hier lesen, die Jesus hier als Beispiele aufzählt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Also Gerechtigkeit. Ich aber sage euch, und wie gesagt, es geht um unser persönliches Leben jetzt, nicht um Gerichtsbarkeit. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen. Sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Wie leicht fällt dir das? Ganz schön herausfordernd, oder? Was sagt Jesus da? Wir sollen Bösen nicht widerstehen? Nein, nicht unbedingt. In dem Sinn, Jesus hat gesagt, wir sind das Licht der Welt, wir sind das Salz der Welt. Jesus hat den Tempel gereinigt von Ungerechtigkeit, die Händler aus dem Tempel rausgeworfen. Heißt das, dass wir unser Leben oder unsere Lieben nicht verteidigen dürfen, sondern die andere Backe hinhalten müssen? Ich glaube, auch das heißt es nicht. Wir dürfen auch nicht mehr reinlesen, als hier steht. Erstens, es wird hier kein Kind entführt oder da ist niemand, der deiner Frau was antun will. Und Jesus sagt, oh, du musst dazu sehen und deine andere Backe hinhalten. Nee, wäre das liebevoll? Wäre das deine Frau so lieben wie Christus die Gemeinde, wenn jemand sie verletzen will und du guckst einfach nur zu? Ich würde sagen, nein, oder? Gleichgültigkeit ist eher das Gegenteil von Liebe. Also, was Jesus hier sagt, er lehrt hier überhaupt nicht über so eine Situation. Es geht um dich persönlich, wenn du angegriffen wirst. Und seht auch, wie derjenige hier angegriffen wird. Geht nicht um eine Situation, dass sich einer mit einem Baseballschläger über den Kopf schlagen will, also ein physischer Angriff auf dein Leib oder dein Leben, dass dein Leben, deine Gesundheit bedroht ist. Ich glaube, Selbstverteidigung ist okay, das hat erstmal nichts mit Rache oder Heimzahlen zu tun, wenn du dich einfach wehrst. Es geht hier um eine Beleidigung, um eine Demütigung. Wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, und die meisten Menschen sind Rechtshänder, das heißt, wie schlägst du jemanden auf die rechte Backe als Rechtshänder? Na, nicht so, sondern Schlag mit der Rückhand. Also eher kein Schlag, um jemanden jetzt hier auszunocken, um ihn platt zu machen. Es geht um eine Beleidigung. So wie die Leute früher den Fehdehandschuh ins Gesicht geworfen haben oder in der nahöstlichen Kultur, wo sie den Schuh nehmen und auf dich schmeißen, wie diese eine Journalistin George Bush an den Kopf geschmissen hat, oder ich glaube, er hat ihn ja nicht erwischt, aber darum geht es. Es geht nicht darum, dass jemand dich körperlich verletzen will und Jesus sagt, du darfst dich nicht verteidigen. Es geht um einen Angriff auf deine Ehre, auf dein Ansehen. Es geht um eine Beleidigung, eine Kränkung, eine Erniedrigung. Und ist dir das schon mal passiert, dass jemand dich erniedrigt hat oder dich gedemütigt hat? Vielleicht auf dem Job oder ein Freund oder auf dem Fußballplatz, wenn die Emotionen hochkochen. Oder dein Ehepartner, vielleicht ein Elternteil oder ein Kind. In der Familie tut es am meisten weh. Vielleicht sogar von irgendeinem total Fremden, der dich einfach hasst, weil du Jesus nachfolgst. Solche Situationen sind sehr herausfordernd für uns, oder? Und diese Situationen offenbaren uns aber auch sehr viel über uns selbst, was in unserem Herzen vorgeht. Wie reagierst du, wenn du beleidigt wirst? Bist du stolz oder bist du demütig? Reagierst du auch beleidigend? Hey du, boah, 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 ich mach dich zur Schnecke. Oder bist du die beleidigte Leberwurst? Redest mal 2 Wochen nicht mit der Person? Was ist in deinem Herzen? Und das Herz ist der Fokus in der ganzen Bergpredigt. Woran denkst du? Was ist dein Fokus in der Situation, wo du beleidigt, wo du gekränkt wirst? Ist dein Fokus du selbst und deine verletzten Gefühle, die Schande? Oder ist dein Fokus Jesus und das Reich Gottes, ihn zu reflektieren, ein gutes Zeugnis zu sein? Sagst du vielleicht sogar, danke Jesus für diese Gelegenheit, anders zu sein, Zeugnis zu sein für dich, für diese Gelegenheit, in meinem Charakter zu wachsen, Jesus ähnlicher zu werden. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Wenn jemand dich beleidigt, fang es auf sozusagen. Jesus sagt nicht, dass es okay ist, wenn wir beleidigt werden. Er sagt, es ist böse. Aber er sagt, ertrag die Schmähung, ohne dich auf dieselbe Ebene herunterzubegeben, ohne gleich zurückzuschlagen und zurückzubeleidigen und es mit Gleichem zu vergelten. Erinnere dich an Jesus. Er hat sich anspucken lassen. Er hat sich beleidigen lassen und ausspotten lassen für dich. Erinnert euch, als die Soldaten ihm den Mantel umgehängt haben und die Dornenkrone aufgesetzt haben und ihn verspottet haben. Wie die Leiter Israels ihn verhöhnt haben, als er am Kreuz hing. Hey, Jesus ist nackt an einem Kreuz gehangen für dich. Jesaja 53 lesen wir, er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Und Hebräer 13, ab Vers 13, spricht zu uns und sagt uns, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen, spricht hier zu verfolgten Christen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also wir haben eine ganz andere Perspektive als die Menschen, die keine Hoffnung haben. Eine geistliche Perspektive, eine ewige Perspektive. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen, heißt dann weiter. Also Gott loben, Gott ehren durch unsere Lippen, durch das, was wir sagen, Wohltun, durch das, was wir tun. Das ist der richtige Fokus von einem Nachfolger Jesu. Es geht nicht um dich, es geht nicht um deine Ehre. Es geht um Jesus, es geht um Gottes Ehre. Dass er geehrt wird durch unser Leben, dass wir ein Zeugnis sind für ihn. Daran müssen wir uns erinnern, wenn wir geschmäht werden oder beleidigt werden. Neue Perspektive ist als Gelegenheit sehen, Gott anzubeten und zu ehren und ihn zu reflektieren. Und die Menschen so wachzurütteln für seine Gegenwart. Denn dass jemand so reagiert, wenn er beleidigt wird, ist nicht normal in dieser Welt, oder? Das sind die Menschen nicht gewohnt. Das ist übernatürlich. Heißt das, unsere sanftmütige, demütige Reaktion, dass wir der Fußabstreifer sein müssen für andere als Christen? Irgendwie so Boxsäcke, wo jeder einfach nur draufhauen kann? Dass wir Schwächlinge sein sollen? Nee, erstens, Selbstbeherrschung ist keine Schwäche, das ist eine innere Stärke. Und dann zweitens sehen wir in Johannes 18 wieder Jesus selbst, unser Vorbild, als er während seinem Verhör vor dem Hohen Rat der Juden geschlagen wurde, ins Gesicht geschlagen wurde von einem Diener des Hohen Priesters. Da hat Jesus ihm geantwortet, wenn ich schlecht geredet habe, so gib Zeugnis von dem Schlechten. Sind wir gerade vor Gericht hier? Wenn aber recht, warum schlägst du mich? Also er hat ihn konfrontiert mit seiner Ungerechtigkeit. Aber ohne Rache zu üben, ohne zurückzuschlagen, das ist der Unterschied. Dafür waren die Richter zuständig. Wie gesagt, Matthäus 18, im Leib Christi, wenn ein Bruder gegen dich sündigt, dann geh hin und überführ ihn allein unter vier Augen. Vor allem auch um seinetwillen, weil in Sünde zu leben ist ein Teil. Versuch ihn zu gewinnen, sagt Jesus da. Suche Versöhnung, suche Beziehung zu heilen. Und wenn er nicht gewillt ist, umzukehren, Buße zu tun, sich zu versöhnen, dann letztendlich bring es vor die Gemeinde. Lass sie darüber richten, über diese Situation. Also wir sehen hier, Jesus ruft uns nicht zu totaler Passivität oder Gleichgültigkeit, dass wir so willige, harmoniesüchtige, schwache Missbrauchsopfer sind, die alles mit sich machen lassen, die jeder Konfrontation aus dem Weg gehen. Nee, das hat uns nicht vorgelebt. Aber er sagt, wir sollen nicht auf einen Rachefeldzug gehen, weil wir beleidigt worden sind. Gleiches mit Gleichem vergelten. Jesus sagt uns, du änderst die Welt, du änderst solche Situationen, indem du das Unrecht erstmal aufnimmst in dich. Statt zurückzuhauen. Und dass du dann anders, konstruktiv damit umgehst, liebevoll, barmherzig, gerecht, richtig umgehst. Und das ist nicht schwach, das ist ein starkes Stück, wenn du das mit Jesu Hilfe tun kannst. 1. Petrus 2, Vers 23 heißt ja wieder über Jesus, der geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Das ist auch etwas, was wir lernen können. Jesus war sich in dieser Situation der Gegenwart des Vaters bewusst, in dieser Situation der Schmähung. Und er war auf ihn ausgerichtet, hat auf ihn vertraut. Das können auch wir tun. Und auch uns anvertrauen diesen Institutionen, die ihn vertreten, hier in dieser Welt. Römer 12, Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Regt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist sein Job, nicht dein Job. Mach dir keine Sorgen über diese Dinge. Meine Kinder sagen das ständig. Ah, das ist aber unfair, dass er die blaue Kappe bekommt und nicht die grüne oder was immer. Oh, das ist unfair. Ja, kann schon sein, vielleicht. Ist nicht alles fair hier in dieser Welt. Aber schau auf ihn. Gott wird eines Tages alles zurechtrücken in der Ewigkeit, wird alles perfekt gerecht und alles perfekt fair sein. Er wird totale Gerechtigkeit wiederherstellen. Er wird alles zurechtrücken. Er ist der Richter, nicht du. Was ist dein Job? Was ist mein Job? Unseren Nächsten lieben. Und von dem bist du gerade sehr abgelenkt, wenn du schreist, das ist aber unfair. Voll Neid und Eifersucht und Selbstsucht. Römer 12 geht es weiter, im Vers 20, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist Gottes Plan für uns, wenn wir beleidigt werden. Also das war das erste praktische Beispiel, das Jesus hier gibt. Wenn jemand dich beleidigt, dann nimm es erstmal auf. Hau nicht zurück. Vers 9 hatten wir gelesen, glückselig, glücklich in ihrer Seele sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Sie werden ein Zeugnis sein für ihn. Zweite Beispiel, jemand will dich abzocken. Das schon mal erlebt? Das ist sehr praktisch, worüber Jesus hier spricht. Vers 40. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch deinen Mantel. Die Menschen sind so eingenommen von all diesem Zeug, was sie eh nicht mitnehmen können. Von dem Vergänglichen. Aber wir im Reich Gottes, wir wollen ganz andere Prioritäten haben, ganz andere Wertigkeiten. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern wir schauen auf das Unsichtbare, nicht auf das Vergängliche, sondern auf das Unvergängliche, auf das Ewige. Also jemand will dir was wegnehmen, zieht vor Gericht gegen dich. Jesus sagt, bring ihn aus der Fassung, indem du ganz anders handelst, als er es erwartet in dieser Welt. Lass ihm das, was er will. Und sei freigebig, sei großzügig, leg noch was drauf. Vielleicht wird es sein Herz öffnen für Gott und sein Herz weich machen. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind des Königs, dem alles gehört. Der verheißen hat, dass er dich nie verlassen wird. Dass er dich versorgen wird mit allem, was du brauchst. Also der zieht vor Gericht, er fordert deine Unterwäsche. Hey, gib ihm noch deinen Mantel obendrauf dazu. Verlier keinen Menschen, verlier keine Beziehung wegen einem Streit um Zeug. Das passiert ständig in dieser Welt. Ständig in Familien leider auch. Erbstreitigkeiten, Ehekriege, Scheidungskriege um Zeug. Hey, das ist es nicht wert, das ist traurig. Besonders im Reich Gottes. Wie gesagt, 1. Korinther 6. Da sind Geschwister in dieser Gemeinde in Korinth gegeneinander vor Gericht gezogen. Und Paulus sagt, nee. Bringt es vor die Gemeinde, klärt es unter Geschwistern, streitet nicht vor Ungläubigen. Das ist ein furchtbares Zeugnis. Und er sagt, es ist schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändeln miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht antun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Ganz anderer Blickwinkel, oder? Drittes Beispiel, Vers 41. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Römische Soldaten hatten dieses Recht. Also die Soldaten von den Juden verhassten römischen Besatzungsmacht. Ein römischer Soldat durfte jeden Israeliten, jeden Menschen zwingen, sein Marschgepäck eine Meile für ihn zu tragen. Eine Meile, nicht mehr. Dann muss er sich den Nächsten suchen, der es weiter für ihn trägt. Und für die Juden war das natürlich wieder eine furchtbare Schmach, für einen Römer sein Gepäck tragen zu müssen. Und was sagt Jesus, was sollen wir tun als seine Nachfolger? Überrasch ihn mit etwas, was er überhaupt nicht erwartet. Tu was, was er nicht erwartet. Tu etwas über das Erwartete, über das Geforderte hinaus. Geh 2 Meilen mit ihm. Nicht weil du musst, sondern weil du willst, freiwillig. Hey, du musst da niemand anderen suchen, Herr Römer. Ich mache das schon, ich gehe noch 1/2 Meile mit dir. Ich bin nicht beleidigt. Lass mich dir dienen, lass mich dich lieben. Hey, ich mache das gerne, ist mir eine Freude. Ich bin ein Nachfolger von Jesus. Und dann wirst du gute Gespräche haben auf dieser 2. Meile. Was denkt ihr, würde dieser Soldat denken in so einer Situation? Der ist was anderes gewohnt, oder? Feindseligkeiten und Gemotze, Gepinze. Denkt ihr, wird er vielleicht fragen, warum tust du das? Das habe ich noch nie erlebt. Das ist eine tolle Art, ein Zeugnis zu sein, mehr als das Erwartete zu tun. Auf der Arbeit, in der Familie, einfach hilfsbereit zu sein. Hey, ihr Kids, die Mama sagt, räum bitte den Geschirrspüler aus und du sagst, ja, gerne und ich trage den Mülleimer auch noch raus. Versuch's, das wird cool sein und dann mach ein Foto von ihrem Gesicht. Das ist eine tolle Art, Jesus anzubeten und Jesus zu dienen, einfach Menschen zu lieben, Menschen zu segnen für ihn. Jesus hat gesagt, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Vers 42, gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Sei großzügig, sei freigebig. Und was ist die typische Frage, die wir Deutschen normalerweise bei so Worten gleich haben? Aber werden uns die Menschen nicht ausnutzen, wenn wir so sind? Oder? Und die Antwort ist ja, kann schon sein. Ich erinnere mich an eine unrühmliche Begebenheit für mich. Ich weiß nicht, wer von euch Glenn Kaiser kennt, ist so ein alter christlicher Rock- und Blues-Musiker, den ich sehr mag. So ein alter Hippie, die haben in Chicago Jesus People USA, die haben so ein ganzes Hochhaus, wo sie als Kommune zusammenleben. So alte Hippies halt. Christliche Kommune aber. Und unter anderem speisen die, glaube ich, so 300 Obdachlose pro Tag. Versuchen da gemeinsam einfach Menschen zu lieben, Menschen zu dienen. Und der Glenn hat an diesem Konzert so ein bisschen erzählt, was sie machen und ja, wie sie diesen Leuten dienen. Und dann hat er so gesagt, ja, habt ihr irgendwelche Fragen? Und ich war der Depp, der diese glorreiche Frage gestellt hat. So, hey, wie geht ihr damit um? Werdet ihr da nicht ausgenutzt von Menschen? Und seine Antwort war, ja, natürlich, na und? Hat mich beschämt. Ja und? Soll uns das davon abhalten, Gutes zu tun? Zu lieben, wie Jesus gesagt hat, Zeugen zu sein für ihn? Na und? Gott kennt dein Herz. Gott kennt das, was du gibst, was du aufopferst um seinetwillen und warum du es gibst. Und er wird dich belohnen, selbst wenn der andere schlechte Motive hatte. Na und? Gib dem, der dich bitte und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Heißt das, dass wir allen einfach alles geben müssen, was sie von uns verlangen? Nee, das wäre auch schon wieder zu viel hineininterpretiert. Das macht ja Gott mit uns auch nicht, oder? Weil er weiß nicht alles, was wir wollen oder worum wir beten, gut für uns ist. Und wir tun das übrigens auch nicht mit unseren Kindern, oder? Das wäre nicht gut für sie. Und so haben wir zum Beispiel auch Verse in der Bibel, 1. Thessalonicher 3. Wenn jemand arbeiten kann, aber nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. Steht auch in der Bibel. Dann soll er nicht von der Gemeinde verpflegt werden. Im Kontext geht es darum, wir wollen nicht seinen sündigen Lebensstil unterstützen. Dann ist vielleicht eher Zurechtweisung dran, als Faulheit zu unterstützen. Oder ist es liebevoll, einem Alkoholabhängigen oder Drogenabhängigen, wenn er dich um Geld anschnorrt, Geld zu geben, dass er mehr Drogen kaufen kann, die ihn kaputt machen? Nee, wäre nicht liebevoll. Ich habe mir zur Regel gemacht, wenn so ein Obdachloser mich anschnorrt um Geld, dass ich ihm kein Geld gebe. Da habe ich gesagt, komm, ich lade dich zum Essen ein. Oder ich lade dich auf den Döner ein. Und ich gehe mit dir einkaufen. Und wenn der dann keinen Bock dazu hat, dann weißt du schon, worum es ihm geht. Haben wir auch schon oft erlebt. Als die Christa noch hier war, hatten wir mal so eine Situation, wo eine Frau uns angeschnorrt hat, um Windeln für ihr kleines Baby, sie braucht unbedingt. Und dann, kein Problem, haben wir Windeln gekauft, die hat uns die Windeln am Kopf geschmissen. Die wollte wahrscheinlich was anderes kaufen. Ah, aber was soll man pennern, geben, hat es nicht gerade gesagt, wer nicht arbeiten will, der soll nicht essen. Ja, aber wie der Kontext, das wird im Gemeindekontext gesagt, über Menschen, die wir kennen. Woher weißt du denn, dass der Penner arbeiten will, aber nicht kann? Oder dass er arbeiten kann, aber nicht will? Vielleicht ist es ja umgekehrt. Und ich glaube, Jesu Herz ist im Zweifel. Sei freigebig, sei großzügig, so wie dein Vater im Himmel. Du bist kein Deutscher. Du bist nicht in erster Linie, du bist zuallererst ein Reich Gottes Bürger. Das ist deine Identität. Und wo Gott dich hingestellt hat in diese Welt, deine Nationalität mit all unseren Prägungen, das ist eigentlich nur Beiwerk. Wir sind zuallererst Christen, wir sind zuallererst Nachfolger Jesu, Botschafter unseres himmlischen Vaters, Kinder Gottes. Jesus zitiert noch eine zweite Schriftstelle als Beispiel für die Unbarmherzigkeit der Pharisäer. Und das ist ziemlich klar, das geht schneller. Gebot der Nächstenliebe, das ist nichts Neues, das finden wir schon im Alten Testament. Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Ja, zum Beispiel 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das steht schon im alttestamentlichen Gesetz. Wenn wir weiterlesen, in Vers 34, in 3. Mose 19 heißt es, und zwar nicht nur deine Volksgenossen, die Einheimischen, wie die Schriftgelehrten das gelehrt haben, sondern auch den Fremden, den Ausländer, der bei dir wohnt. Und das ist sehr aktuell für uns gerade, oder? In Lukas 10 kommt ein Schriftgelehrter zu Jesus und als Jesus ihm dieses Gebot der Nächstenliebe zitiert, sagt er, oh, wer ist mein Nächster? Und Jesus erzählt ihm das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter, das er wahrscheinlich alle kennt. Samariter waren ein Mischvolk, nicht koscher für die Juden. Es waren so unkoschere Leute, so halb Ausländer mit einer falschen Religion. Und erzählt dieses Gleichnis von dem barmherzigen Samariter, der praktisch seine Feinde geliebt hat, die er nicht mochte. Und der Punkt, den Jesus macht, ist, wer ist dein Nächster? Jeder in Not. Jeder Mensch in Not. Und Jesus sagt zu diesem Schriftgelehrten, geh hin und handle ebenso. Übe Barmherzigkeit wie er. Nun, die Schriftgelehrten haben dieser Liebe deinen Nächsten wie dich selbst noch was Negatives hinzugefügt. Das war reine Tradition, das steht halt in Gottes Wort. Negativen Teil hinzugefügt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Die Heiden, die Römer, und das haben sie von ganzem Herzen getan. Hass kommt uns natürlich. Und Hass ist böse, haben wir schon wir sehen. Wenn du Hass hast gegen deinen Bruder, deinen Nächsten, deinem Herzen, dann bist du schon Mörder eigentlich. Moralisch gesehen hat Jesus gesagt. Es ist Unreinheit im Herzen. Unsere Liebe ist oft selektiv. Ich meine, alle Menschen lieben ihre Familie, ihre Kinder, Leute in der Gemeinde, andere Deutsche. Die hebräische Sprache ist ja plakativ, sehr schwarz-weiß. Wir haben Lieben und Hassen, wir haben Freunde und Feinde. Also es geht jetzt hier nicht nur darum, um die, die du wirklich abgrundtief hast in deinem Herzen, sondern es geht auch schon um die, die du nicht ganz so magst. Schriftgelehrten hätten gesagt, hey, es ist okay, wenn du deine Feinde nicht so magst, wenn du die ignorierst, wenn du sie nicht so gut behandelst. Aber Jesus sagt im Vers 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wieder damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel lässt. Dass ihr ein gutes Zeugnis für ihn seid, dass ihr als Kinder Gottes wahrgenommen werdet, dass ihr als anders wahrgenommen werdet, als die Menschen dieser Welt wahrnehmbar sind als Kinder Gottes. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. So ist unser Gott, er tut allen Menschen und seine Feinde. In der Parallelstelle in Lukas 6, Vers 31, sagt Jesus, wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Das ist ein einfaches, gutes Prinzip. Das, was du willst, was der andere dir tut, das tue ich ihm. Behandle den Nächsten so, wie du behandelt werden willst, dann ist es gut. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe, und die waren sprichwörtlich für böse, gottlose Menschen. Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, zu denen freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen, die von den Heiden, die die Gott nicht kennen, dasselbe? Das ist natürlich, oder? Dass wir die, die uns lieben, zurücklieben. Da ist nichts Übernatürliches dabei, da ist nichts Göttliches dabei. Wenn du nur die liebst, die auch dich lieben, dann bist du nicht besser als der schlimmste Sünder, sagt Jesus hier. Das ist in Klammerbemerkung der Status dieser selbstgerechten gesetzlichen Pharisäer. Vielleicht gehörst du ja auch dazu. Jesus sagt, ihr Pharisäer, ihr selbstgerechten Heiligen, ihr seid nicht besser als der schlimmste Sünder. Das ist normal, das ist natürlich in dieser Welt, dass du die liebst, die dich auch lieben. Was ist da Großes dabei? Vers 48, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist Gottes Maßstab. Wenn wir die Parallelstelle lesen in Lukas 6, ich lese mal den ganzen Abschnitt, Lukas 6, ab Vers 32 bis Vers 36, wer mitlesen will. Da sagt Jesus, wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben die, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Eine Hand wäscht die andere, ist ganz normal. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein, wenn ihr es nur für Gott tut. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, als Gottes Kinder wahrgenommen werden. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also im Kontext, es geht um Vollkommenheit in Barmherzigkeit. Und wir haben alle versagt. Deswegen brauchen wir alle Jesu Vergebung. Deswegen kann sich kein Mensch selbst retten durch das, was er tut oder nicht tut. der Maßstab ist viel höher, unerreichbar für uns. Und es ist übernatürlich, so zu leben. Wir schaffen das nicht ohne Jesus, so rein auf der menschlichen, natürlichen Ebene. Und Klammerbemerkung, gesetzliche Menschen leben auf dieser Ebene. So können wir nur leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, wenn Jesus es durch uns tut. Und das möchte er, haben wir gelernt, oder? Er möchte Gottes Gesetz erfüllen durch uns, durch seinen Leib heute, wie durch seinen Leib vor 2000 Jahren. Die Frage ist, bist du verfügbar dafür? Bist du offen dafür? Also, um es praktisch zu machen, zum Abschluss. Gibt es irgendjemanden in deinem Leben, den du nicht ganz so magst? Den du vielleicht sogar hast? Gegen den du Rachegedanken hast? Gegen den du Groll hast in deinem Herzen? Vielleicht liegt er sogar neben dir im Bett. Oder wohl eher auf der Couch. Vielleicht ist es der Ausländer. Oder der Kollege oder der Chef, der dich gedemütigt hat. Oder der Vater oder die Mutter oder die Schwiegermutter. Fang an, freundlich zu sein. Fang an, sie zu grüßen, wie Jesus ihr sagt. Fang an, dieser Person Gutes zu tun, diese Person praktisch zu lieben. Vielleicht machst du in einer ruhigen Minute mal eine Liste, was ihr Freude machen könnte. Und fang an, vielleicht auch gegen deine Gefühle mal diese Liste abzuarbeiten. Einfach als Anbetung für ihn. Hat erstmal gar nichts mit der Person zu tun, sondern mit dir und Jesus, weil du ihn lieben wirst. Und weißt du was? Das Geheimnis ist, wenn du anfängst, das zu tun, dann wird diese Person nicht lange dein Feind bleiben. Ich möchte abschließen mit einem Zitat eines tiefgründigen Theologen, dem 6-jährigen Nico. Er hat gesagt, wenn du lernen willst, besser zu lieben, dann solltest du mit einem Freund beginnen, den du hast. Ist gut, ne? Wer ist es in deinem Leben? Lass uns diese Menschen, diese Situationen als Gelegenheit sehen, zu wachsen und Jesus Ehre zu bringen. Als Gelegenheit, vor dieser gottlosen Welt zu bezeugen, dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus lebt. Lasst uns auf einer höheren Ebene leben als bisher. Wahrhaftig wie Kinder Gottes leben, sodass die Menschen unser Leben ansehen und sagen, boah, Gott ist real. Wie du lebst, wie ihr lebt als Familie, als Ehepaar, als Gemeinde, das ist nicht normal, das ist übernatürlich. Boah, das wünsche ich mir auch. Erzähl mir von ihm. Alles ihm zur Ehre, sodass mehr Menschen mit uns gemeinsam ihn anbeten. Und Geschwister, das ist der Punkt. Wenn wir um Erweckung beten, dann beten wir um nichts weniger als das. Um eine radikale Veränderung in unserem Denken, in unserem Herzen, gerade in unseren schwierigen Situationen und in unseren schwierigen Beziehungen, wo wir verletzt worden sind und gedemütigt worden sind und verschmäht worden sind. Wirst du Jesus da hinein einladen? Bist du bereit, mit ihm völlig anders zu leben? Dann wird Erweckung passieren, zuerst in unserem Herzen, in unserer Mitte und in dieser Welt. Und dazu brauchen wir seine Hilfe. Also lasst uns beten zum Abschluss und ihn einladen. Herr Jesus, das sind wieder herausfordernde Worte, die zu uns sprichst. Und ich glaube, keiner von uns kann sagen, hey, das ist wie ich lebe, ich bin angekommen, kein Problem. Wow, das fordert uns echt heraus. Aber Herr, wir hören dein Wort. Und wir wollen dich jetzt einfach einladen in unsere Situation. Situation mit dem Menschen, woran wir jetzt gerade denken. Herr, du liebst diesen Menschen. Du verstehst diesen Menschen, auch wenn wir ihn vielleicht nicht verstehen. Wenn wir verletzt sind. Aber du bist der Heiland, Jesus. Du willst Heil bringen. Unserem Herzen und dieser Beziehung. Und Herr, alles, was wir tun können heute Morgen, ist, uns zur Verfügung zu stellen. Zu sagen, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Hilf mir, diese Gelegenheit wahr zu nehmen, dich zu lieben, ein Zeugnis zu sein für dich. Dich anzubeten und persönlich reifer zu werden. Dich überrascht es nicht, du hast es alles zugelassen, du weißt, was abgeht, Herr. Und du willst uns gebrauchen. Und alles, was du heute von uns willst, ist, dass wir Ja sagen. Sag ihm das in deinem Herzen, in deinem persönlichen Gebet. Einfach, ja, Jesus, hier bin ich. Und wir sagen auch, ja, Jesus, wir können uns nicht allein ohne dich. Wir brauchen dich. Füll uns mit deinem Geist. Geh diesen Weg mit uns zur Ehre des Vaters. Amen. Amen. Und wenn jemand persönliches Gebet will oder persönliches Gespräch über solche Dinge, sind wir auch ganz gern für euch da. Wir müssen nicht alleine gehen. Wir sind Geschwister, wir sind Familie. Und jeder von uns versteht, jeder von uns hat so Situationen durchgemacht. Aber wow, lass uns danach trachten, Gott zu ehren in einem größeren Maß als bisher. Zu seiner Ehre. Ich wünsche mir, dass noch viel mehr Menschen Jesus finden. Und das ist der Weg, wie Gott es tun will durch unser Leben. Es ist kein einfacher Weg, aber es ist ein Weg, der uns heil macht und der ihm Ehre bringt. Es ist ein schöner Weg, ein guter Weg. Und er ist bei uns. Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Und so segne euch unser wunderbarer Herr ganz besonders mit seiner spürbaren Gegenwart diese Woche. Amen.